SRF 3 Input. Podcast.
Das ist Elektronik.
Der Strom wird also hier gerade produziert und ins Netz hineingejagt.
Es ist ein tolles Netz. Sie merken eigentlich erst, dass das Netz da ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Und das ist sehr, 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 sehr selten.
Wenn irgendetwas passiert, sehen Sie die Auswirkungen irgendwo in dem Netz.
Wenn man sich ein Röhrchen vorstellt, wo Kügel drin sind und man tut das hinterste eins reindrücken, dann kommt das vorderste wieder eins raus.
Eine der kritischen Infrastrukturen, die wir mit Sorge tragen, rund um die Uhr. Wir sind je länger, je mehr davon abhängig.
Ihr hört Input mit einem Gerät, das ganz selbstverständlich mit Strom läuft. Strom ist einfach da, kommt aus den Steckdosen raus. Wir gehen davon aus, dass das auch in Zukunft so wird sein. Für das braucht es aber grosse Anstrengungen, weil die Politik nach Fukushima ja die Energiewende beschlossen hat. Und das ist für das Schweizer Stromnetz eine riesige Herausforderung und auch für das Stromnetz zu Hause, da in eurem Haus. Diese Herausforderungen schauen wir in diesem Input an. Input steht unter Strom. Unter Hochspannung gehen wir dem Strom nach, durch das ganze Stromnetz, das eine komplexe technische Angelegenheit ist. Wir gehen ins Stromlogistikcenter auf Laufenburg, wo der ganze Stromfluss geregelt wird und wo es dafür sorgt, dass der Strom immer regelmäßig und in gleicher Qualität quasi aus der Steckdose rauskommt. Nicht etwa zu wenig, aber auch nicht zu viel Strom soll da sein, weil da könnt dann eure Geräte verschmerzen.
Input.
Ich bin der Reto Wittmer. Ich mache zusammen mit euch die Reise dem Strom nach. Anfangen tun wir die Reise zu Biel. In der Taubenlachschlucht. Weit hinten, dort, wo die Autobahn oben durchgeht, in Jura rauf. Und auf der anderen Seite hat es ein Bahngleis. Es ist sehr eng und in der Schlucht unten hat es ein kleines Häuschen. Da drin machen sie etwas, was sie noch an vielen Orten in der Schweiz machen, wo Wasser fließt. Strom. Da hört man den Strom als Fluss. Der Strom, der hier gemacht wird, geht in eine Leitung und von dort ins Schweizer Stromnetz oder vielleicht noch weiter ins europäische Stromnetz. Alle Leitungen sind heute zu einem riesigen Netz zusammengeschlossen. Das war aber nicht immer so. Ich habe Michael Minder getroffen. Er ist Leiter Energieproduktion von Energieservice Biel. Er hat mir gesagt, dass das kleine Kraftwerk in der Taubenlachschlucht ein ganz spezieller Ort ist.
In diesem Gebiet ist eines der ältesten Kraftwerke entstanden und auch der Strom, der hier produziert worden ist, ist nach Biel über eine der ersten Freileitungen, die es überhaupt gegeben hat, transportiert worden.
Also da, wo wir sind, ist eigentlich so ein bisschen der Ursprung des Schweizer Stromnetzes.
Genau, genau. Und es war auch ein sehr frühes Industriegebiet gewesen. Die ältesten Industrien von der Schweiz sind eigentlich hier entstanden, in der Taubenlachschlucht. Und da hat man auch die Energie genutzt.
Gehen wir mal rein schauen, wie hier eigentlich jetzt der Strom produziert wird. In diesem kleinen, herzigen Häuschen. Da tönt jetzt der Strom anders, nicht mehr nach Wasser, sondern
schon
nach
mechanisch,
Turbinen,
ja.
So ein bisschen mechanisch.
Genau. Der Lärm, den man hört, ist der umgewandelte Energieleistung vom Wasser, wo in Strom umgewandelt wird, in einer Turbine, in eine drehende Bewegung umgewandelt wird und dann wie eine Velodynamo ein bisschen grösser wird dann in Strom umgewandelt.
Und was passiert denn mit dem Strom, der jetzt hier eigentlich sekundenweise rauskommt? Der geht ja auch in eine Stromleitung jetzt.
Also, der geht jetzt ins europäische Netz. Das alles ist ja verbunden. Tut es nach Biel speisen. Aber wir haben natürlich die Abonnenten, die den Strom reserviert haben. Und da kann man sich eigentlich eine Portion von dem reservieren, von dem Strom. Und den müssen wir dann abgeben, den Leuten, die dann sagen, sie haben Taubenlachstrom in ihrer Haushaltung.
Aber die Idee, dass natürlich der genau der Strom ist, der jetzt da in dem Moment produziert ist, der dann auch bei der Steckdose rauskommt, das stimmt nicht.
Doch, das stimmt, weil ja Strom etwas nicht materielles ist. Also es ist nicht wie Wasser, das man konsumiert, das man aus der Quelle nimmt und dann in der Flasche abfüllt und dann zu sich nimmt, sondern es ist etwas, das keine Materie ist, sondern Energie. Und die man reinstößt, die kommt auch, muss auch einmal rauskommen. An einem Ort. Und jetzt ist nur noch eine buchhalterische Frage, wie man das eigentlich tut. Den Strom, den wir hier produzieren, für eine bestimmte Person reservieren. Und dann darf die auch konsumieren. Und wir dürfen die nicht das zweite Mal verkaufen. Das ist natürlich die Spielregel. Wir dürfen nicht doppelt so viel verkaufen, wie wir produzieren. Also müssen die Portion genau dem geben, was sie bestellt hat.
Aber es hat jetzt nicht eine extra Leitung nur für den Ökostrom in die Haushaltsbiele, die den kaufen.
Sonst nein, das ist auch nicht das Ziel. Sonst würde man die Kosten sehr stark erhöhen. Und es ist natürlich noch ein anderes Problem, wenn wir hier Wartung machen und das Kraftwerk wieder abstellen, dann würde bei allen denen das Licht ausgehen. Und das ist natürlich dann ein bisschen unangenehm, wenn es finster ist, wenn wir hier Wartung machen. Darum tut man sich zusammenschliessen, man tut eigentlich die Energie ins Netz reinstossen, wie ein grosses Reservoir, und der andere bezieht dann so viel vielleicht zu einer anderen Zeit. Aber wir haben das reingestossen, was der andere nimmt. Also unser Kunde tut nehmen.
Strom ist etwas Immaterielles, das ist eine wahnsinnig schwierige Vorstellung, wie das eben transportiert werden soll. Um das besser zu verstehen, bin ich auf Zürich gegangen, zu der ETH, zum Christian Frank. Er ist Professor am Labor für Hochspannungstechnik. Ich will von ihm mehr wissen über den Strom, was das eigentlich ist. Das ist ja für uns so etwas Selbstverständliches und wie der heimkommt zu den Steckdosen. Ich habe ihn gefragt, wie eigentlich Strom transportiert wird in dem Stromnetz. Man sieht ja eben nichts, was sich da bewegt, nicht wie auf einer Autobahn, die Lastwagen und die Autos. Und gleich wird eben in einer Stromleitung Strom transportiert.
Input.
Also es gibt natürlich schon auch einen Träger dieser elektrischen Energie. Das sind die elektrischen Ladungsträger, Elektronen nennen wir das. Die fließen in dem Sinne physisch schon, aber es ist nie so, dass das Elektron, was im Kraftwerk erzeugt wurde, dann auch später bei Ihnen in der Steckdose ist. Das kann man sich vielleicht eher vorstellen wie eine Wasserleitung, wo Sie auf der einen Seite Wasser einspeisen und trotzdem auf der anderen Seite Wasser rauskommt, auch wenn es nicht das gleiche Wasser ist, was Sie dort eingespiesen haben. Aber die Säule, die Wassersäule schiebt sich voran und ähnlich ist es beim Strom auch.
Ich bin Christian Frank, Professor am Labor für Hochspannungstechnik an der ETH Zürich. Wir sind in seinem Büro am Sitzungstisch. Es ist ein ganz normales Büro mit nicht mehr Spannung drin als in anderen Büros. Die Hochspannung haben sie nur in einer speziellen Halle. Dort drin hat es so grosse Isolatoren und Kondensatoren, die sich aufladen und wenn sich's entladet, dann funkelt. Forschung am Strom ist halt meistens eher ruhig und theoretisch nicht greifbar. Man macht es am Computer, Berechnungen. Um sich jetzt auch vorstellen, wie der Strom im Stromnetz fließt, ist es am einfachsten, man stellt sich einfach Wasser vor, sagte Christian Frank.
Das hat viele Analogien, die man benutzen kann. Also Sie können zum Beispiel über ein Wasserrohr, was einen großen Querschnitt hat, können Sie mehr Wasser übertragen als über einen dünnen, das ist klar. Und das Gleiche ist bei einem Stromnetz auch so. Wenn Sie einen dicken Stromleiter haben mit einem großen Querschnitt, können Sie mehr übertragen als über einen dünnen. Sie könnten auch davon sprechen, wenn Sie einen hohen Wasserdruck haben, dann können Sie auch mehr Wasser durch diese Leitung durchbekommen, durch denselben Querschnitt. Und das Gleiche passiert beim Strom auch. Wenn Sie dort eine hohe Spannung haben, können Sie mehr Energie über das Netz transportieren. Und das ist insofern vergleichbar mit dem Netz. Ja.
Also die Spannung ist eigentlich der Druck.
Der Spannung ist der Druck, genau, das kann man wirklich vergleichen. Ja.
Wenn wir unser Stromnetz in der Schweiz anschauen, das ist ja schon einige Jahrzehnte alt, ist gewachsen. Wie präsentiert sich das heute? Wie funktioniert das?
Ja. Vielleicht können wir da eine andere Analogie bemühen. Nehmen Sie das Straßennetz. Da haben Sie eine obere Ebene, das sind dann die Autobahnen. Das sind in der Regel sind die dafür gedacht, eine große Menge an Autos mit einer hohen Geschwindigkeit über eine große Distanz zu transportieren. Das machen wir heute mit dem Hochspannungsnetz. Dort ist das Ziel, auf einer hohen Spannungsebene, also mit einer großen Energieübertragungsmenge zu arbeiten, über lange Distanzen zu transportieren. Und dann haben wir Knotenpunkte, das können dann Autobahnkreuze oder Abfahrten sein, die dann auch vielleicht Landstraßen führen. Das wäre dann bei uns ein Unterwerk mit einem Transformator, wo von der Hochspannung auf die Mittelspannung die Spannung runter transformiert wird. Das dient dann eher der lokalen Verteilung, also zum Beispiel in ein städtisches Netz oder eine Region. ähnlich wie die Landstraße dann auch wieder eine Region bedient. Und dann gibt es dann die wiederum Abzweigungen in den Ort rein, in ein Dorf rein, wo dann die kleinen Straßen, vielleicht Zone 30 oder gar Spielstraßen oder so, bis den Endkunden verdienen. Und das ist im Spannungsnetz auch wieder so, dass Sie dann von der Mittelspannungsebene, dieser Verteilebene in Ortsnetzstationen, die sehen Sie auch in Ihrem Quartier, dann auf die Niederspannung gehen, was dann letztlich bei uns im Haus ankommt.
Aufgebaut ist Schweizer Stromnetz also ein bisschen wie unser Strassennetz. Die Hochspannungsleitungen sind die Autobahnen, die grösseren Überlandleitungen sind die Hauptstrassen und die Leitungen, die man an den meisten Orten gar nicht sieht, weil sie durch den Boden zu den Häusern herangehen, das sind die Dorfstrassen oder die Feldwege. Ich habe mir noch die Frage gestellt, wie denn jetzt der Strom sich im Netz verteilt. Es kann ja nicht so sein wie die Autos oder die Lastwege, die so auf der Strasse herumfahren. Am Stromnetz sind ja überall Kraftwerke angeschlossen und wir sind auch angeschlossen, die den Strom dann verbrauchen. Der Christian Frank kommt bei dieser Frage wieder zurück zum Vergleich mit dem Wasser.
Die elektrische Energie fließt immer von einem Ort des höheren Spannungspotenzials zu einem Ort des niedrigeren Spannungspotenzials. Das ist ähnlich wie das Wasser bei einem Gefälle. Es fließt immer den Berg runter. Das heißt, ein Kraftwerk ist eigentlich, stellt Energie zur Verfügung und kann es in das Netz einspeisen, indem es eine Spannung hat, die leicht höher ist als die des umgebenden Netzes. Aber Sie können niemals sicherstellen, dass das Kraftwerk A wirklich den Endkunden B 1:1 bedient, sondern es speist in das Netz ein und entsprechend der Gefälle, sage ich mal, jetzt der Spannungsgefälle in dem Netz verteilt sich dann der Strom. Was Sie immer sicherstellen müssen, das ist eine der ganz wichtigen Grundregeln, die das auch anders machen als vielleicht ein Gasnetz oder ein Wassernetz. Sie müssen zu jedem Zeitpunkt in das elektrische Netz genauso viel Energie einspeisen, wie Sie konsumieren. Das heißt, wenn irgendwo jemand seinen Motor abschaltet, seinen elektrischen Motor, dann muss irgendwo insgesamt die Produktion um genau diese Menge auch zurückgefahren werden. Aber das sind Regelungen, die in alle Kraftwerke automatisch mit eingebaut sind, sodass das Netz immer ausbalanciert ist.
Also jede Glühbirne, die ich ausschalte, beeinflusst eigentlich das Netz, das ganze Netz?
Genau. Natürlich ist eine Glühbirne ein sehr kleiner Verbraucher. Das heißt, Sie merken das praktisch überhaupt nicht. Das sind 6, 7, 8 Größenordnungen, die zwischen der Glühbirne und der Energie oder der Leistung in so einem Netz in Europa bestehen. Aber wenn zum Beispiel, auf der anderen Seite, Sie können natürlich auch sagen, es fällt ein Erzeuger aus. Also wenn ein großes Kraftwerk ausfällt, das merken Sie sehr wohl. Dann sehen Sie wirklich einen kleinen Einbruch in der Spannungsversorgung, die sich dann auch in der Frequenz äußert. Und dann sind aber sofort die Regelalgorithmen oder Regelmechanismen in den anderen Kraftwerken, die das kompensieren, gemeinschaftlich kompensieren.
Also der Strom ist eigentlich einfach so im Netz drin oder geht er zuerst an einen zentralen Ort und wird wieder verteilt?
Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Kraftwerk es ist. Also die sehr großen Kraftwerke, die speisen direkt in das Hochspannungsnetz ein. Also so Kernkraftwerke oder sehr große fossile Braunkohlekraftwerke, die speisen direkt in das Hochspannungsnetz ein. Wenn Sie jetzt vielleicht vereinzelte Windanlagen haben oder große Solaranlagen, dann speisen die eigentlich auf der Mittelspannungsebene ein. Und da ist es dann, hängt es dann davon ab, wenn in der Umgebung viel Energie gebraucht wird, dann fließt dieser Strom mehr oder weniger direkt in der Umgebung eigentlich zur Verwendung an. Wenn aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Kraftwerk, sagen wir mal, wo diese Windanlage viel Energie produziert, aber auch kaum jemand Energie braucht, dann wird es in die darüberliegende Ebene eingespiesen oder fließen und dann über das Hochspannungsnetz verteilt an die Stellen, wo sie viel Energie brauchen.
Strom an die Stellen anschaufeln, wo man viel Energie braucht. Und dabei muss immer gerade so viel Strom im Netz sein, wie eben auch gerade verbraucht wird. Also nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, weil sonst gibt es Schäden am Netz wegen Überhitzung. Und es könnten auch bei euch zuhause die Geräte kaputt gehen. Da ist die grosse Herausforderung, die Balance im Stromnetz. Und wenn es auch in Zukunft stabil sein soll, sauber laufen, ohne Ausfälle, dann muss man schauen, dass das immer funktioniert. Das Problem ist, dass das heutige Stromnetz nicht optimal ausgelegt ist auf das, wo kommt. Strom aus erneuerbaren Energien. So will es ja der Bundesrat nach dem AKW-Unfall zu Fukushima. Das Stromnetz ist noch zu fest ausgelegt, aber eben auf grosse Stromproduktionen an zentralen Standorten. Wie eben AKWs, die angeschlossen sind, oder die ganzen Wasserkraftwerke, die grossen. Das Stromnetz hat Mühe, grosse Mengen von Strom über ganz grosse Distanzen zu transportieren, also Hunderte und Tausende von Kilometern.
Also unser heutiges Netz ist darauf ausgelegt, Kraftwerke, Großkraftwerke hat man ja nie in den Städten selber gebaut, sondern in, sagen wir mal, in der Peripherie der Städte. Das heißt, vielleicht einige 10 bis maximal 100 Kilometer von den Lastzentren entfernt hat man diese großen Kraftwerke gebaut. Und das Netz ist darauf ausgelegt, sozusagen einen Aktionsradius von 100, 200 Kilometern zu bedienen. Große Mengen an Energie, das heißt also wirklich so etwas wie ein Drittel der Leistung des europäischen Netzes, über Distanzen von mehreren hundert Kilometern zu übertragen, wie man es eben machen müsste, wenn man von der Nordsee bis nach Mailand oder vielleicht bis zu den Speicherseen in den Alpen oder Berlin kommen wollte oder aber auch aus dem Süden bis hin zu den zentraleuropäischen Lastzentren. Dafür ist das Netz schlicht nicht ausgelegt. Und das ist das Hauptdefizit, was wir heute sehen in der Nutzung der neuen erneuerbaren regenerativen Energien.
Der Strom wird immer mehr am falschen Ort produziert und am falschen Ort konsumiert. Also dort produziert, wo er kaum gebraucht wird. Gleichzeitig bauen aber auch immer mehr Leute Solarpanels aufs Dach. Der Strom fließt dann auch ins Netz, aber gerade in die andere Richtung, also von dort, wo man eigentlich ursprünglich hätte Strom anbringen, so von der Grundidee vom Netz her. Dort wird jetzt aber halt auch produziert und wenn es ganz viel Sonne hat, kann da Schwankungen geben im Netz, wo dann auch wieder ein Problem sein können.
Input.
Noch haben wir in der Schweiz keine Blackouts gehabt, nur vor etwa 8 Jahren bei der SBB, ihr erinnert euch, wo alle Züge in der ganzen Schweiz stundenlang stillgestanden sind.
Wir haben seit rund einer Stunde keinen Strom auf unserem Netz. Entschuldigung.
Ein ratloser Mediensprecher. Und das Problem für die SBB und ihr Stromnetz. Das andere Stromnetz, das noch viel grössere, das Schweizer Stromnetz, hat bis heute keinen so einen extremen Ausfall gehabt. Bis jetzt haben sie es im Griff gehabt, dort, wo sie dafür sorgen, dass es keinen Blackout gibt. Und sie schauen gut aufs Netz, im Stromlogistikzentrum von der Swissgrid in Laufenburg, wo der Strom nicht in einem Lager liegt, weil da geht bei Strom gar nicht. Aber der Strom wird dort so durchs Land dirigiert, dass es überall immer Strom hat. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, sodass eure Geräte zuhause würden verschmerzeln. Dort hin gehen wir jetzt, nach Electric von Network.
This is Electronic. One, two, let this music play.
3 Input.
Wir haben seit rund einer Stunde keinen Strom auf unserem Netz. Wir wissen nicht, weshalb wir keinen Strom haben. Wir sind fieberhaft daran, im Moment alles zu unternehmen, um so schnell wie möglich wieder in Verkehr zu kommen. Meine letzte Meldung ist, dass wir in circa einer Viertelstunde alle Leute draußen haben, also nicht in Tunnels, nicht irgendwo eingeschlossen, sondern dass wir die Leute wieder irgendwo an der entweder frischen Luft beziehungsweise am schönen Himmel haben. Mal so sagen, Entschuldigung.
Ein SBB-Sprecher ziemlich am Anschlag, verständlicherweise. Es war ja auch ein Totalausfall vom SBB-Netz hier im Jahr 2005. Und Leute am Anschlag sind dann auch ein der Gründe für diesen Totalausfall, hat man dann eine Woche später herausgefunden. Die haben eine ganze Kette von Fehlentscheidungen getroffen. Und am Anfang dieser Unglückskette sind eigentlich nur falsche Informationen gestanden.
Jeden Morgen trifft sich bei der SBB ein Dreierteam, um den täglichen Strombedarf für das Bahnnetz einzuschätzen und entsprechende Maßnahmen anzuordnen. Am 22. Juni lagen diesem Team falsche Daten zur Beurteilung vor. Aufgrund der falschen Daten kam das Stromteam zu einer falschen Prognose. Mit fatalen Konsequenzen, weil am gleichen Tag wegen Bauarbeiten die Stromleitung zwischen Amsteg und Steinen ausgeschaltet war. Als es beim Strombedarf zu einer Spitze kam, war die einzige verbleibende Stromverbindung zwischen dem Tessin und der Deutschschweiz überlastet und fiel aus. Worauf gleich die nächsten Fehlentscheide bei der SBB passierten. Statt das noch funktionierende Stromnetz in der Deutsch- und Westschweiz abzusichern, versuchte die Leitstelle in Zollikofen, das kollabierte Netz in Tessin wieder hochzufahren. Als aus der ganzen Schweiz 18.000 Fehlermeldungen eingingen, war die Leitstelle völlig überfordert.
Wenn man keine zuverlässigen Informationen hat, um daraus saubere Prognosen zu machen für den Strombedarf vom nächsten Tag, kann es Probleme geben. Das gleiche Prinzip gilt auch bei unserem Stromnetz, wo es bis heute noch nie so einen krassen Ausfall gegeben hat wie beim SBB-Netz. Aber auch bei unserem Netz hat es eine Leitstelle, die genau das gleiche macht. Prognosen, und aus denen heraus können sie dann den Strom im Netz so verteilen, dass immer genug Strom rum ist, aber eben auch nicht zu viel. Weil dann würden sie ja eben eure Geräte zu Hause verjagen. Jetzt ist es so, dass das Netz, das die Leitstelle im Griff haben muss, noch viel grösser ist als das Stromnetz der SBB. 1200 Kraftwerke sind an diesem Netz angeschlossen, 250'000 Kilometer Leitungen, 12'000 Masten und 140 Schaltanlagen. Und das Ganze ist verteilt in der ganzen Schweiz. Also eine riesige Infrastruktur. Es ist eine von diesen Lebensordnern von unserem modernen Leben und unserer Wirtschaft, die halt einfach so da ist und einfach immer zuverlässig läuft. Gehört das Netz der Swissgrid. Swissgrid ist das Resultat von einem politischen Entscheid vor ein paar Jahren. Man hat auch im Strom einen Markt haben. Und für das haben die bisherigen Besitzer von den Netzen nach und nach ihre Netze an Swissgrid abgegeben. Zum Beispiel die NOK oder das EWZ. Die treten jetzt als reine Stromproduzenten am Markt auf. Der Transport und die operative Leitung des Netzes übernimmt Swissgrid. Das Logistikzentrum von Swissgrid steht in Laufenburg am Rhein, gerade an der Grenze zu Deutschland. Und Frankreich ist auch nicht weit. Eine ideale Lage. Weil hier kommen gerade auch noch die Stromleitungen aus diesen beiden Nachbarländern rein. Und von da wird der Strom dann zum Beispiel auch bis in den Süden geleitet. Von außen sieht das Gebäude aus wie so ein eher praktisches als ästhetisches Hochhaus von einem Telekombetrieb. Auf dem Dach hat es nämlich jede Menge Antennen. Neben dem Stromnetz betreibt Swissgrid noch ein zweites Netz, wo die ganze Datenkommunikation drüber läuft. Um das Netz zu steuern. Eine Leitung einschalten, eine andere abschalten, die Leistung von einem grossen Kraftwerk drosseln oder mehr Saft rausholen. Im Gebäude drinnen hat es dann einen Raum, der neuer ist und auch frischer aussieht. So wie eine supermoderne Kille von der Form her. Ein Viertel von einem angeschnittenen Tortenstück. Da trifft der Rudi Baumann. Er hat die letzten Jahre den Betrieb von Swissgrid geleitet.
Wir haben in Kontinentaleuropa ein Netz. Das heisst, wenn irgendetwas passiert, sehen Sie die Auswirkungen irgendwo in diesem Netz. Wir sind je länger, je mehr davon abhängig.
Stromleitungen, Transformatoren. Ja, der Stromtransport überhaupt ist ein wichtiger Teil im Rudi Baumann seinem Leben. Ich gehe mit ihm in den hinteren Teil des Raums zu einer Stege, wo man auf einen grossen Balkon aufsteigen. In einer richtigen Kirche wären hier Orgelpfeifen. Von dem Balkon aus beobachten wir die, die unser Stromnetz beobachten. Es sind nur eine Handvoll Leute, die an den Tisch unten stehen oder hocken. Es sind also Tische, die man in der Höhe verstellen kann. Es sind 11 Tische in 3 Reihen. Und auf jedem Tisch stehen 5 Monitore nebeneinander. Darauf schauen die, die das Netz kontrollieren. Einer telefoniert gerade. Es ist eine ruhige, entspannte Atmosphäre, aber auch eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Man hat fast ein bisschen die Idee, man müsste flüstern. Vorne an der Wand hat es dann noch eine riesige Projektion von einer Schweizer Karte. Linien drauf zeigen das Schweizer Hochspannungsnetz, das Transportnetz vom Strom und die Leitungen sind eingezeichnet in 3 verschiedenen Farben. Rot, Grün und Gel.
Rot sind die 380 Kilovolt-Leitungen, die dann Richtung Süden gehen. Man sieht die grünen Leitungen, das sind 220'000 Volt-Leitungen, wo wir eigentlich ein dichteres Netz haben. Und man sieht noch eine Leitung, die gel ist, die ist im Moment ausser Betrieb, dort werden Unterhaltsarbeiten gemacht. Das heisst, man sieht hier auf einen Blick den Zustand des Netzes, was ist eingeschaltet, was ist ausgeschaltet.
Also die grünen Leitungen wären so eine Art so Autobahnnetz und die rote ist dann so ein super
Super Highway, ja. So. Sie können sagen, eine rote Leitung hat mindestens 3-mal die Kapazität von einer grünen Leitung.
Jetzt hat es da gerade kurz neben der Leinwand so 2 rote Lämpchen, hat es rot geleuchtet.
Das heisst,
ein Alarm?
Das ist ein Alarm. Irgendwo im Gesamtsystem ist ein Alarm auftreten. Den muss man sofort melden. Durch das Blinken ist der erschienen. Und die Leute, die Verantwortung haben, haben den zur Kenntnis genommen. Nachdem sie genau wissen, was ist, kann er quittiert werden und dann verschwindet er wieder.
Also es kann irgendeine Störung sein
oder vielleicht irgendwo ein kurzer Spannungsausfall oder irgendetwas, was eigentlich als Störung definiert ist.
Gibt es das regelmäßig?
Das sind sicher etwa 50'000 Meldungen in der ganzen Schweiz, die hier erfasst werden. Und da ist immer irgendetwas.
Da werden 50'000 Meldungen permanent quasi...
Also wenn sie auftreten, wird es übertragen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein sogenannter Leistungsschalter, also ein Schalter, wo man so eine Leitung ein- und ausschalten, bewegt wird, kommt die Meldung natürlich auch daher. Dass man sieht, die ist jetzt eingeschaltet oder eben ausgeschaltet. Oder eben Alarm, wenn etwas passiert. Wenn irgendwo eine Spannung vielleicht eine kritische Grenze unter- oder überschreitet, all diese Sachen werden gemeldet.
Rund 50'000 Messstellen hat das Schweizer Stromnetz also. An den Trafos, an den Schalter, in den Kraftwerken. Die Messstellen liefern ständig Informationen auf Laufenburg. Und da sehen sie dann den Zustand des Netzes. Und sie können reagieren, zum Beispiel bei einem Alarm. Das Ziel ist, dass es in der Schweiz immer gerade so viel Strom hat, wie verbraucht wird. Damit das klappt, braucht es eine saubere Planung. Den Fahrplan. Habt ihr richtig gehört? Das heisst wirklich so. Der Fahrplan für einen Tag wird immer schon am Tag vorher festgelegt. Dann kommen die Stromhändler und sagen den Swissgrid, wie viel Strom sie wann kaufen und wie viel Strom sie wann verkaufen, also liefern. Swissgrid macht aus all diesen Angaben eine Prognose zum Stromverbrauch über den ganzen nächsten Tag. Immer wichtiger dabei sind heute auch die Wetterprognosen. Wenn die Sonne scheint, kann man zum Beispiel mit mehr Strom rechnen aus den Solarpanels auf den Dächern. Und dann muss man dementsprechend schon am Tag vorher einplanen, gewisse andere Stromerzeuger ein bisschen runterzufahren. Wasserkraftwerk könnte das zum Beispiel sein. Eine Prognose ist nie 100% perfekt, das wissen wir von den Wetterprognosen. Aber genauso wie unsere Wetterfrösche versuchen auch die Stromlogistiker bei Swissgrid eine möglichst gute Prognose zu machen. Je besser die nämlich ist, desto weniger Regelenergie müssen sie einsetzen. Regelenergie ist teure Energie. Das ist der Strom, den Swissgrid auch immer einen Tag vorher einkauft, respektive reserviert. Das ist der Strom, den sie dann in Laufenburg genau dann können abrufen und ins Netz einspeisen, wenn es plötzlich zu wenig Strom sollte haben.
Input.
Am Anfang dieser Sendung waren wir am Ursprung vom Schweizer Stromnetz an der Geburtsstätte, in der Taubenlochschlucht zu Biel. Da steht ein kleines Wasserkraftwerk. Ein Video, wie es hier Strom produziert, könnt ihr übrigens anschauen auf srf3.ch. Das Kraftwerk in der Taubenlochschlucht ist eines von rund 1'200 Kraftwerken, die es in der Schweiz gibt. Die Laufenburg in der grossen Logistikzentrale vom Schweizer Stromtransportnetz taucht das kleine Kraftwerk aber nicht auf. Da kümmert man sich um die 250 grössten Kraftwerke. Die sieht man hier direkt auf den Kontrollmonitoren. Und da kann man auch direkt eingreifen in die Stromproduktion.
Das Kraftwerk, das Sie gesehen haben, das gehört zu so einem Händler, respektive im Fachjargon Bilanzgruppe. Das heisst, der das Kraftwerk verwaltet, hat die Produktion von dem Kraftwerk bei sich eingeplant als Erzeugung und berücksichtigt die Menge, wenn er Stromgeschäft macht oder verkauft. Das heisst, wir können die Menge, die das erzeugt, über in einer zusammengefassten Fahrplananmeldung von dem entsprechenden Händler, wo das berücksichtigt ist.
Bei den Prognosen zum Strombedarf taucht der Strom aus der Tubenlochschlucht also doch auf. Halt in einem Päckchen von einem Händler. Das Kraftwerk direkt sehen sie nicht. Das wäre sonst auch viel zu kompliziert, sagt der Rudi Baumann. Und kompliziert genug ist es ja sowieso schon. Die Politik lassen wir sowieso weg. Und auch die Diskussionen, welche Art von Stromproduktion gut oder böse ist.
Input.
Es geht heute um den Transport von Strom. Aber der Transport ist halt abhängig davon, wie der Strom produziert wird. Und die Politik hat die Energiewende beschlossen. Mit erneuerbaren Energien soll die Wende kommen. Und die werden in Zukunft für mehr Schwankungen im Strom nicht sorgen. Und auch der freie Handel mit dem Strom kurbelt die Schwankungen und Engpässe im Netz an. Das ist so ein bisschen wie mit den Autopendlern. Eigentlich hat es genug Platz auf den Autobahnen. Blöd ist halt einfach, dass alle immer miteinander wollen, von A nach B fahren. Wenn jetzt an der Nordsee zum Beispiel plötzlich alle Windräder super viel Strom produzieren und ein Stromhändler einen grossen Teil von dem Strom will in Italien haben, dann muss der Strom irgendwie auch dort hinkommen. Damit das auch in Zukunft klappt, muss man das Stromnetz anpassen, modernisieren. Auch da bei euch zu Hause, im Haus. Wie? Darüber reden wir nach dem neuen Song von Prince, den ich ziemlich elektrisierend finde. Same page, different book.
Check it, 1, 2. I hitched the train between here, St. Paul. Had no idea.
No.
Had sleep in a big stall.
Dirty.
Once I got home, that dirt that covered me. Nothing like that disappointment. You would never see. Same page, but different book. So much more in common if you only look. There's only one God, whatever they need to. Only matters when it comes to war. What are we fighting for?
To let this thing just
Yeah.
Galatians chapter 3 says, the law was as good as dead. Having faith in the life, death, and resurrection of the second Adam instead will bring us all salvation if there's works in the faith we choose. But if you're all alone, throwing stones, who do you think's gonna lose? Who you think's gonna lose?
Schweizer Stromnetz, zuverlässig, aber wie lange noch? Die Energiewende bringt mehr Schwankungen in die Stromproduktion. Wir müssen mehr Strom über grössere Distanzen transportieren können. Die Regelung und die Steuerung von dem Transport ist heute schon recht aufwendig. Wir haben es vorher beim Besuch im Stromlogistikcenter bei der Swissgrid Laufenburg gehört. Und um unser Stromnetz fit zu machen für die Zukunft, gibt es jetzt verschiedene Lösungen. Einfach neue zusätzliche Leitungen bauen wäre so eine, ist natürlich nicht sehr beliebt. Und auch teuer. Darum kann man zum Glück auch bei den Leitungen, die es schon gibt, mehr rausholen. Durch eine noch bessere Regelung und Steuerung, sagt der Professor Christian Frank vom Labor für Hochspannung an der ETH Zürich.
Sie haben eine gewisse Strommenge, die Sie übertragen können, damit diese Leitungen nicht überhitzen. Die ist ausgelegt auf einen typischen Sommertag, einen sehr, sehr warmen Sommertag, wo Sie vielleicht 40 Grad Umgebungstemperatur haben, sehr starke Sonneneinstrahlung, aber auch sehr wenig Kühlung, vielleicht durch zusätzlich Wind. Wenn Sie jetzt unsere Sommer angucken, gibt es einige Tage, bei denen die Temperatur nicht 40 Grad ist, wo es vielleicht bewölkt ist, wo es vielleicht sogar regnet. Durch Regen kühlen Sie die Leitungen auch zusätzlich. Das heißt, wenn man hingehen würde von einer heutigen, das ist das, was man benutzt, konservativen, starren Netzführung eigentlich, auf gewisse Grenzwerte, auf einen gewissen absoluten Stromwert, hin zu einer dynamischen, wo Sie täglich anpassen den aktuellen Wetterungsbedingungen, haben Sie auf der einen Seite erreicht, dass Sie das Netz sicherer betreiben, aber Sie identifizieren vielleicht auch Potenzial, wo Sie mehr Energie übertragen können.
Die Leitungen, die wir haben, besser auslasten. Im Sommer, dann, wenn es kühler ist als angenommen, geht mehr durch. Das Umgekehrte gilt im Winter. Im Winter schickt man mehr Strom in die Leitungen. Wenn es jetzt aber plötzlich warm wird, wie zum Beispiel der Januar, dann kann es heikel werden mit der Sicherheitsreserve, die man eingeplant hat. Dann ist man relativ schnell nah an einem Blackout. Umgekehrt könnte man im Sommer etwa einmal mehr Strom in die Leitungen geben, weil es nicht so warm ist wie der Schnitt, den man für den Fixwert annimmt. Dynamische Grenzwerte müssen hin, findet Christian Frank. Und dann teilweise auch neue Leitungen, oder? Die Leitungen, die wir schon haben, erweitern mit Gleichspannungsübertragung. Heute haben wir Wechselstrom. Zusätzlich Gleichspannung würde mehr Kapazität bringen, vor allem auf die ganz langen Distanzen.
Das wäre wie ein neues Rückgrat. Das wäre eine super Autobahn, die von Bern bis nach Berlin führt, direkte Bahn.
Ohne Ausfahrt und ohne Stau. Oder
richtig, so. Richtig, genau. Genau. Die Schwierigkeit bei der Gleichstromübertragung ist, dadurch, dass sie eben keine einfache Möglichkeit haben, den Strom von dem einen Spannungsniveau auf das andere zu transformieren, braucht es sogenannte Umrichterstationen und die stehen heute an den Endpunkten dieser Autobahnen. Also heute haben wir wirklich nur Übertragungstrassen von einem Punkt zu einem anderen Punkt, also auch noch kein Netz. Und diesen Schritt von diesem Punkt zu Punkt Gleichstromübertragung hin zu einem Gleichstromnetz, das ist ein sehr intensiver Forschungspunkt im Moment. Solche Netze wird es in Zukunft geben, aber nicht in den nächsten 10 Jahren. Vielleicht wird man sehr kleine Dreipunkte sehen, die miteinander verbunden sind. Aber bis wir dann zu einem europäischen überspannenden Netz kommen, wird es noch einige Jahrzehnte gehen.
Bei der Gleichspannung sind wir also ein bisschen dort, wo wir in der Taubenlachschlucht Biel vor über 100 Jahren sind. Einzelne Leitungen verbinden einen Ort, wo Strom produziert wird, mit einem grossen Abnehmer von Strom. Die Vernetzung gibt es noch nicht, weil man bei der Gleichspannung nicht einfach Trafos zwischen die verschiedenen Spannungen vom Netz machen kann. Das ist technisch die grosse Herausforderung. Wenn ihr den Begriff Supergrid schon einmal gehört oder gelesen habt, da ist damit gemeint, die Vernetzung der Gleichstrom-Hochspannungsleitungen zu einem Strom-Superhighway, wo das bestehende Wechselstrom-Hochspannungsnetz ergänzen und entlasten soll. Ein anderer Begriff ist Smart Grid. Um den geht es jetzt. Das ist nämlich euer Stromnetz zu Hause, das von der Zukunft. Smart Grid ist auch eine der Lösungen, zum Stromnetz von den Schwankungen zu entlasten. Es ist eine Lösung, die bei euch zu Hause liegt, bei eurem Stromnetz in der Wohnung, bei jedem einzelnen Gerät und sogar bei jeder Steckdose. Weniger Strom brauchen ist die Idee, wenigstens dann, wenn es zu wenig hat. Und mehr Strom brauchen dann, wenn es zu viel Strom hat. Das Hausstromnetz der Zukunft gibt es schon in einem Labor, einer Denkfabrik an der Hochschule Luzern, iHome Lab. Das ist ein chromgraues Gebäude, so in der Grösse einer Turnhalle, steht neben der eigentlichen Hochschule zu Horb auf einer Wiese. Nebendran hat es lauter 70er-Jahr-Blöcke. Das Gebäude passt darum irgendwie überhaupt nicht da an. Es wirkt so wie ein UFO, das da in der Wiese gelandet ist. Vor der Tür zu dem Labor, es ist mehr so eine riesige Garage da, trifft ich den Leiter des Labs, den Alexander Klapprot. Und er drückt auf seinem Smartphone auf einen Knopf, und das Tor geht auf.
Jetzt geht hinten dran noch eine zweite Tür auf.
Da haben wir hier richtige Pflanzen, oder? Die sich extrem gut benehmen in diesem Elektrosmog.
Der ganze Raum ist voll mit elektrischen Geräten, die ganz viel davon zu tun haben mit dem Heimstromnetz der Zukunft. Es sind Geräte, die es schon gibt. Und es hat auch viele Geräte, die es im Labor zusammengebaut haben, also Prototypen. Geräte, die uns in Zukunft helfen werden, noch zu Schlag zu kommen mit dem Strom. Weil da wird alles bald viel komplizierter.
Man wird sich gut müssen überlegen, wenn dass man Strom konsumiert. Weil heute haben wir, wenn es hoch kommt, haben wir einen Tagpreis und einen Nachtpreis für den Strom. Vielleicht 20 Rappen am Tag und 10 Rappen in der Nacht. Und dann kann man sich überlegen, ich schalte meinen Geschirrspüler am Abend um 10 Uhr einschalten, dann kostet es mich nur halb so viel, wie wenn ich das am Tag mache. Und am Morgen habe ich das Geschirr gewaschen. In Zukunft ist es so, und das hat damit zu tun, dass die Energie nicht mehr aus diesen grossen Brummer kommt, wie heute, so ein Atomkraftwerk, das einfach fährt, Tag und Nacht, gleich viel Energie kann anbieten. In Zukunft hat man fluktuierende Energieerzeugung, das heisst zum Beispiel Sonne, die Strom erzeugt. Das ist abhängig davon, ob die Sonne scheint, abhängig davon, ob eine Wolke dazwischen ist. Das kann man nicht steuern. Das heisst, die Energie kommt und geht. Und dann, wenn sie da ist, ist es gut, wenn man sie brauchen kann, weil es ist schwierig, Energie zu speichern. Das heisst, man wird auch Angebot- und Nachfrageabhängige Preise zahlen für die Energie. Und die werden sehr viel schneller unter dem Tag sich verändern. Vielleicht jede Viertelstunde hat man einen anderen Preis für den Strom. Und dann ist es nicht mehr so einfach, sich zu überlegen, wann ich jetzt meine Geschirrspüler betreibe. Und dann ist es gut, wenn im Haus etwas ist, zum Beispiel beim Smart Meter.
Also Smart Meter ist eigentlich der Stromzähler von der Zukunft. Genau. Der Kästchen, den man ja jetzt auch
der
hat.
Beim
Sicherungskasten oder so hat es ja den Zähler.
Graue Teile, oder, wo früher so ein Rädchen hatte, das da getrillt hat. Und oben ein paar Zählen, wie im Auto auch, die Kilometer gezählt haben, hat das dort den Stromenergieverbrauch gezählt. Heute ist das natürlich auch ein elektronisches Gerät. Da bewegt sich kein Rädchen mehr, sondern da hat es irgendein Computer drin. Aber es wird im Wesentlichen immer noch gemessen, wie viel Strom es da durchfließt, durch die Leitungen. Und zusätzlich aber, smart heisst jetzt noch, es geht auch Information vom Energielieferanten rein, wo die Information über den Tarif, über den Strompreis, zum Beispiel in dem Geschirrspüler mitteilt, dann sagt, jetzt in 2 Stunden hast du 1 Stunde ganz günstigen Strom, dann kann der selber entscheiden, ich tue mein Geschirr dann waschen in der Nacht. Das tut er selber eigentlich, durch das, dass er sich mit dem Zähler austauscht, die Information dort, über den Strompreis abholt, tut er selber entscheiden, wenn er das Geschirr waschen will. Ich sage nur, bitte bis morgen um 7 Uhr will ich es gewaschen haben. Und dann schaut er über Nacht selber, wenn er das für mich am günstigsten erledigen kann. Und das ist eigentlich das Neue daran, dass die miteinander schwätzen, die zwei.
Richtig gehört. Die Geräte schwätzen miteinander. Und sie sind auf eine Art auch intelligent. Sie kennen nämlich den Strommarkt, die Preise. Und sie wissen, wenn der Strom gerade günstig ist. Und dann fangen sie an zu arbeiten. Aber nicht nur die Geräte werden intelligent, das ganze Netz zuhause wird intelligent und jede einzelne Steckdose.
In einer Steckdose ein kleines Zusatzgerät, das selber wieder schaut, was ist da bei mir an dieser Steckdose angeschlossen und kann unterscheiden. Da hängt vielleicht der Computer dran und da hängt der Bildschirm dran und dann hängt noch eine Lampe und irgendein Telefon. Und das kann die Geräte kann das, erkennen. Und weiss, der Computer braucht so viel Strom, jetzt ist er eingeschaltet, jetzt ist er im Standby, die Lampe ist ausgeschaltet und wenn sie eingeschaltet ist, braucht sie so viel Strom, das kann dann das kleine Gerät in der Steckdose noch unterscheiden. Und mit dieser Zusatzinformation hat man auch die Möglichkeit, dem Bewohner direkt Rückmeldungen zu geben über sein Verhalten und über seinen Verbrauch und kann ihm Hinweise geben, wo er das noch verbessern kann.
Das intelligente Stromnetz kann uns Ratschläge geben, zum Strom zu sparen. Das wird dann auch nötig sein. Das brauchen wir, weil der Strom wird massiv teurer werden. Dann, wenn er knapp ist. Das ist kein Problem für das Handyladegerät von euch oder die elektrische Zahnbürste. Die Geräte brauchen ja fast keinen Strom. Aber beim Boiler oder der Waschmaschine tut es dann richtig weh. Weil dort müssen wir dann blechen. Weil Strom einfach so wie heute verbrauchen, wenn man gerade will, wird nicht mehr gehen. Und darum werden die ganz stromhungrigen Geräte mit Vorteil dann Strom ziehen, wenn es zu viel davon hat. Dann ist der Strom vielleicht sogar günstiger als heute der Niedertarif. Der Alexander Klapproth geht noch weiter.
Es kann sogar im Extremfall so sein, dass es Zeiten gibt, wo der Strom gar nichts kostet. Bis dahin, dass man sogar etwas noch überkommt, wenn man Strom abnimmt. Das sind auch denkbare Szenarien. Das zeichnet sich ab.
Strom bewusster verbrauchen wird sich also lohnen in Zukunft. Und das geht auch an den Steckdosenleisten nicht vorbei. Auch die ist heute noch dumm und auch die muss intelligent werden. Im iHome Lab ist sie schon intelligent. Da hat es einen Prototyp. Eine Steckdosenleiste, die merkt, welche Geräte eingesteckt sind. Ihr könnt sie anschauen in einem Video auf srf3.ch. Dort hat es auch noch ein grosses Dossier zum Thema Smart Grid. Eurem Stromnetz zu Hause von der Zukunft. Und es hat noch einen Rundgang zum Nachlesen mit einem Mann, der ganz aufs Stromnetz pfeift. Es ist ein Pilotprojekt, ein Mehrfamilienhaus zu Herliberg, Swiss Island heisst es, eine Strominsel, die den ganzen Strom, den sie im Haus brauchen, allein herstellt und wirklich nicht am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist. srf3.ch. Und wenn ihr dann gerade schon im Internet sind und Lust habt auf ein Feedback zu dieser Sendung, ich freue mich drauf. Die E-Mail-Adresse ist input@srf3.ch.
Input Podcast auf SRF 3.